Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Sei kein lauer Lachs. Auf der ersten Folie sehen wir einen definitiv toten Lachs. Also wir wollen möglichst lebendig sein und nicht tot. Aber die Frage ist, ist Nachfolge Jesu nicht zu radikal? Wir haben gehört von Lachsen, die gegen den Strom springen, schwimmen und springen. Das kann ganz schön anstrengend sein. Das ist auf jeden Fall nicht bequem. Das ist nicht der leichtere Weg. Ist uns zu radikal, Jesus nachzufolgen? Wir beschäftigen uns ja gerade so thematisch damit, wie Jesus ist und wie dann so unsere Prioritäten aussehen können. Jesus hat von sich behauptet, dass er das Leben ist. Wer also wahrhaft am Leben angeschlossen sein will, der muss an Jesus dran sein. Die Frage ist, was heißt das? Jesus hat das verschieden erklärt. Wir drehen uns ja alle um irgendetwas oder um irgendwen. Und Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir uns um seine Interessen drehen, dass wir uns um das drehen, was ihn bewegt, was sein Herz bewegt. Und dass wir uns darum drehen, dass Jesus uns in die Nachfolge ruft und sagt, folge mir nach. Das bedeutet eigentlich hinter mich. Also nicht, sei in meiner Nähe, sei neben mir, lauf mir schon mal vorweg, sondern Nachfolge bedeutet, dieses folge mir nach heißt hinter mich. Ist also nicht nur eine Einladung, sondern wörtlich ein Befehl. Nachfolge bedeutet, Jesus den ersten Platz zu geben, sozusagen auf ihn ausgerichtet zu leben, so wie ein Kompass immer auf Norden zeigt. Wenn wir Jesus nicht als Nummer eins in unserem Leben wählen, in dem, was wir denken und fühlen und tun, dann stehen wir auf dem Schlauch. Das heißt, wir schneiden uns selber von der Lebensfülle und von der Lebenskraft ab, die Gott uns geben möchte. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 33 überliefert gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Wir haben uns diesen Vers schon mal Anfang März angeschaut, aber in dem ganzen Zusammenhang, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Heute wird der Schwerpunkt anders sein. Wir wollen uns einmal anschauen, was bedeutet denn Gottes Gerechtigkeit? Was ist denn damit gemeint? Das vorherrschende Verständnis besagt, gerecht zu sein heißt unparteiisch zu sein. Gerechtigkeit sieht Menschen gleich. Alle haben aufgrund des gemeinsamen Menschseins gleiche Behandlung verdient. Um gerecht zu handeln, sagt das Verständnis, muss man aus der Beziehung heraustreten und zum Beispiel als Richter die Regeln des Rechts ohne Interesse an irgendetwas anderem befolgen, außer daran, gerecht zu urteilen. Ist das der Fall? Dann erhält jede Person, was sie verdient. Ist das der Fall, geschieht Gerechtigkeit. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit kann man aus dem antiken Bild der Justitia ablesen, dieser Frauenstatue, die auf ehrwürdigen Gebäuden zu erkennen ist. Ihr kennt sie alle. Diese engelhafte Frau mit der Augenbinde, dem Schwert in der rechten Hand und der Waage in der linken. Also mit verbundenen Augen verfolgt sie keine eigenen Interessen. Die Waage hilft ihr, jeden gleich zu behandeln, und mit dem Schwert warnt sie davor, ihr Urteil in Frage zu stellen. Wenn also Justitia gerecht ist, unsere menschliche Vorstellung, dann ist, was wir sehen werden, der Gott der Bibel ausgesprochen ungerecht. Vielleicht wird euch das überraschen, aber betrachten wir mal, Gott verfolgt nämlich Interessen. Es gibt ein Muster durch die gesamte Geschichte der Bibel und des Volkes Israel hindurch. Sie leiden, sie schreien zu Gott. Und egal, was sie vielleicht auch für Dreck am Stecken haben, Gott erhört sie, er erlöst sie. Und das heißt dann Gerechtigkeit. Gott hat ein tiefes Interesse am Wohl seines Volkes. Und dieses tiefe Interesse ist gerade Teil seiner Gerechtigkeit. Gott tritt gerade niemals heraus aus der Beziehung, um irgendeine Objektivität zu erlangen. Nein, der Widerstand, das ihm den Rücken kehren seines Volkes, das schneidet in sein Herz. Er leidet, und kann es doch nicht lassen, sie zu lieben und ihnen gerade in seiner Liebe gerecht zu werden. Sein Interesse an ihrem Heil, sein Interesse an unserem Heil, hält er nie heraus. Wenn Gott das täte, dann wäre er nicht mehr Gott. Daher sind Gottes Gerechtigkeit und Gottes Freundlichkeit identisch, Gottes Rechtschaffenheit und sein Heil ineinander verschlungen. Wenn Gott rettet, dann sorgt er für Gerechtigkeit. Und wenn Gott Recht schafft, dann rettet Gott zumindest alle, die sich retten lassen wollen. Es gibt also eine tief sitzende, ich sag mal, Ungerechtigkeit in Anführungszeichen im Blick auf den Gott der Bibel. Und seine Ungerechtigkeit heißt Gnade. In der Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt hat, war es ungerecht vom Vater, den verlorenen Sohn einfach so wieder aufzunehmen und obendrein noch für ihn eine Willkommensparty zu schmeißen, wo der das halbe Vermögen verprasst hatte. Zur Interpretation dieser Geschichte an dieser Stelle von mir nur eine Randnotiz zur Bewertung dieser Geschichte. Also, wenn wir Westeuropäer diese Geschichte hören oder lesen, dann sind wir vielleicht manchmal so verprägt, dass wir diesen Selbstfindungstrip des Sohnes, der da so aussteigt aus allem, noch so richtig feiern und positiv einschätzen, dass er so ausbricht und aufbricht. Aber die meisten anderen Kulturen sind entsetzt, wenn sie diese Geschichte hören. Dass da einer einfach aus seiner Zugehörigkeit, also auch aus seinem Verantwortungsrahmen, gewissenlos aussteigt und den Vater überhaupt nicht respektiert und bei dessen Lebzeiten sogar das Erbe einfordert, das finden andere Kulturen brüskierend. Das können die gar nicht feiern. Aber wir wollen heute nicht diese Geschichte interpretieren, zurück zu Gottes Gerechtigkeit, die sich in dieser Geschichte zeigt. Der Vater in der Geschichte hatte überhaupt kein Interesse, seinen zurückkommenden Sohn nach menschlichen Maßstäben gerecht zu behandeln. Der Vater in der Geschichte, der handelte im Einklang mit einem höheren, dem göttlichen Muss, der göttlichen Gerechtigkeit. Es war ein Muss, ein innerer Herzschlag der Zugehörigkeit. Anders gesagt, diese Beziehung definierte Gerechtigkeit. Die Wiederherstellung der Beziehung war der höchste Wert. Und Jesus sagt uns, trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit in euren Beziehungen. Leben wir so in unseren alltäglichen Beziehungen, dass es uns weit mehr um Wiederherstellung unserer Beziehung geht, also um Liebe, als um unser Recht oder Recht zu haben? Tun wir gerne den ersten Schritt, um Beziehung wiederherzustellen? Ist es uns wichtiger als das Recht, auf unser Recht zu pochen, zu mauern, abzuwarten? Wenn wir den Gott der Bibel, den Gott der Propheten und den Gott Jesu Christi ernst nehmen und ihn auch wollen, dann werden wir auf diese Ungerechtigkeit von Gottes Gnade uns einlassen müssen und unser übliches menschliches Konzept von Gerechtigkeit in allen Alltagssituationen überdenken müssen. Also, Gott ist anders als Justitia, er hat ein tiefes Interesse. Und er ist auch in einem zweiten Sinne anders als diese Statue, Justitia oder was sie symbolisiert. Er ist alles andere als unparteiisch. Gott hat nicht die Augen verbunden. Er verschließt sie gerade nicht. Und wir erleben in der Bibel, wie er immer wieder Partei ergreift. Er beschützt den Fremden. Er verhilft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Und zwar in einer Weise, wie Gott die Mächtigen nicht schützt und ihnen nicht hilft. Und warum ergreift Gott Partei? Weil Gott parteiisch für alle ist, einschließlich der Mächtigen, denen er widersteht, um den Witwen und Fremden zu beschützen. Gott sieht jeden Menschen konkret. Gott sieht nicht nur den Moment, er nimmt Anteil an der ganzen Lebensgeschichte. Und schon im Alten Testament ist über Jesus, den Messias, verheißen, in Jesaja 11, die Verse 3 bis 4, er, also Jesus, entscheidet nicht nach dem Augenschein oder nach dem Hörensagen,
sondern er richtet den Hilflosen gerecht und er entscheidet für den Armen des Landes, wie es recht ist. Wie oft bewerten wir so anders als Gott? Nach dem Augenschein oder dem Hörensagen oder vielleicht unserem subjektiven Empfinden, nachdem wir uns ein Bild gemacht haben. Gott behandelt alle unterschiedlich und nicht gleich, damit wirklich Gerechtigkeit geschieht. Jemand hat mal geschrieben, Unparteilichkeit ist keine göttliche Tugend, sondern bloß eine menschliche Notlösung. Also wie wir merken, Gottes Gerechtigkeit erfordert die Erschaffung einer ganz anderen Gesellschaft, einer ganz neuen Welt. Und mit Jesus hat diese Welt begonnen. Jesus sagt, dass Gottes Regieren mit ihm begonnen hat. Und Gottes Reich, seine Herrschaft, ist eben kein politisches oder geografisches Reich, sondern richtet sich da auf, pflanzt sich da fort, wo Menschen Gott Raum geben, ihm Nummer eins sein lassen und ihn als Nummer eins in ihrem Leben multiplizieren, in die Welt tragen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Wer also nach Gottes Reich und eben Gottes Gerechtigkeit trachtet, der muss unbedingt Liebe wollen. Eine Welt vollkommener Gerechtigkeit ist eine Welt voller Liebe. Es ist eine Welt ohne Regeln, in der jeder tut, was ihm gefällt und sich alle anderen an dem freuen, was jeder tut. Es ist eine Welt ohne Rechte, weil es gar kein Unrecht gibt, von dem man sich noch schützen müsste. Es ist eine Welt ohne legitime Ansprüche, weil alles geschenkt ist und nichts mehr zurückgehalten wird. Es ist eine Welt ohne Gleichheit, weil alle Unterschiede auf ihre ganz eigene, angemessene Art geliebt werden. Es ist eine Welt, in der Verlassen, wie in der Geschichte des verlorenen Sohnes, gar keine Rolle mehr spielt, weil alles Handeln von ständig überfließender Gnade herrührt und Wiederaufnahme immer, immer die gewünschte Hoffnung bleibt. Diese Welt Gottes ist eine Welt, die alle menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit weit übersteigt. Das ist eine Welt vollkommener Liebe und vollkommener Freiheit. Und die Liebe prägt den Inhalt von Gerechtigkeit. Gottes Regieren hat schon in Jesus begonnen und nimmt überall Gestalt an, wo wir als Nachfolger Gottes Liebe als seine Gerechtigkeit in diese Welt tragen. Und wir leben in diesem schon jetzt, aber auch dem noch nicht. Wir sind noch nicht da, wo Gott diese Welt haben will. Auch wenn wir als Nachfolger Gottes Welt schon verbreiten, leben wir in einer Welt, in der das Böse Macht hat. Und das Böse hat auch in unserem Leben so weit Macht, wie wir das zulassen. Und auch um uns so viel Macht, wo wir nicht aufstehen gegen das Böse. Aber weil das Böse noch Macht hat, können wir eben auf diese zwar menschliche, aber doch ungerechte Sicht von Gerechtigkeit nicht verzichten. Wir müssen unbedingt noch Menschen schützen vor Unrecht und gewaltsamen Übergriffen und deshalb auch Schranken ziehen und andere in Schranken weisen. Aber alles Streben nach Gerechtigkeit, zu dem wir gerufen sind als Nachfolger Jesu, muss im Kontext der Liebe stattfinden. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann geht das nur, indem wir ihn an Nummer eins setzen. Zu einem anderen Preis gibt es keine Nachfolge. Wenn wir Jesus also nachfolgen wollen, dann muss es unser unbedingter Wille sein, seine Gerechtigkeit um uns herum aufzurichten. Und zwar an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, überall da, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Um die Gerechtigkeit Jesu aufzurichten, brauchen wir den unbedingten Willen zur Umarmung. Haben wir den in den Situationen, in denen wir stehen? Umarmung ist ja das Bild für den himmlischen Vater. Für jeden Menschen, der in dieser Welt lebt. Vielleicht könnt ihr die Folie vom Vater mal gerade zeigen. Das ist aus der Kinderbibel das Bild. Gottes unbedingter Wille zur Umarmung. Der Vater schließt den heruntergekommenen Sohn in die Arme. Das ganze Leben Jesu war ein Ausdruck dieser Umarmung. Jesus berührte die Ausgegrenzten, die Aussätzigen. Der Vorwurf, der ihm unter anderem ans Kreuz brachte, war ja, dass er mit Anstößigen und mit korrupten Leuten Tischgemeinschaft hatte. Jesus begrüßt Judas, seinen Verräter, der ihn mit einem Kuss begrüßt, mit mein Freund. Und Jesus betet am Kreuz für seine Peiniger um Vergebung. Jesus am Kreuz, da sehen wir Gottes ausgebreiteten Arme, Gottes unbedingten Willen zur Umarmung für alle, die sich eben umarmen lassen wollen. Umarmung, Versöhnung, Wiederherstellung, das alles ist Gnade. Und diese Gnade ist Gottes Gerechtigkeit. Deshalb können wir Gottes Gerechtigkeit auch Barmherzigkeit nennen. Versöhnung und Wiederherstellung ist nur möglich, wenn Unrecht vergeben wird. Aber wenn Gott vergibt, dann stellt er auch die alten Verhältnisse der Zugehörigkeit wieder her. Ich meine, wir alle profitieren doch davon, dass wenn er uns vergibt, dass er dann nicht ein lauer Lachs ist und nicht zu uns sagt, okay, vergeben, aber ich würde vorschlagen, ab jetzt gehen wir uns aus dem Weg. Also nicht zu dicht bitte in meiner Nähe und am besten getrennte Wege. Aber vergeben, okay, wir begraben das, was war, aber in Zukunft bitte Abstand. Da wären wir alle verloren, wenn so seine Vergebung gemeint wäre. Gottes Vergebung bedeutet Wiederherstellung. Sind wir denn immer wieder bereit als Nachfolger, nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten und was an uns liegt, für Wiederherstellung zu kämpfen? Entscheiden wir uns wirklich zu vergeben, um wieder zusammen und vertieft weiterzugehen? Wenigstens alles, was an uns liegt, das voranzutreiben. In einem Akt der Vergebung gehört Unrecht auch immer als Unrecht benannt. Und gehört Unrecht natürlich auf Dauer beseitigt. Ein Akt des Vergessens, der Heilung, kann natürlich erst möglich werden, wenn da nicht dauernd ein neuer Übergriff droht. Aber die letzte Forderung nach menschlicher Gerechtigkeit, die wird unerfüllt bleiben bei göttlicher Versöhnung. Liebe fordert und erfordert nämlich kein Recht. Umarmung, vollkommene Liebe, Wiederherstellung gibt es nur jenseits von menschlicher, oft so eingeforderter Gerechtigkeit. Durch Jesus ist Gottes Gerechtigkeit ganz eindrücklich offenbar geworden. Die Gnade der Umarmung ist ein offensichtlicher Bestandteil von Gottes Gerechtigkeit, nach der wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, trachten sollen, also suchen sollen. Wollen wir uns in diese Nachfolge rufen lassen? Gott möchte jedem geben, was er im tiefsten verdient. Und damit meint er, was jedem zum wirklichen Heil dient. Das Wohl eines Menschen kann erst da gefunden werden, wenn er wieder aufgenommen wird in die Einheit, zu der er gehört. Deshalb sagt der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dass sein Sohn tot war und wieder lebt, dass er verloren war und wiedergefunden ist, er ist wieder integriert zu Hause, er gehört wieder dazu und deshalb lebt er. Ihm widerfährt, was seinem Wohl dient und was Gott für unser Wohl möchte, nämlich dass wir alle versöhnt sind mit dem Vater, wiederhergestellt durch seine großartige Liebe und Gnade. Wir verdienen das tatsächlich aus Gottes Sicht, weil ihm unser Wohl so am Herzen liegt. Und andererseits trifft uns seine Gnade so was von unverdient, weil wir sie uns nicht verdienen können und es nicht gerecht ist, dass er sie uns immer wieder schenkt. Den hohen Preis dafür hat Jesus bezahlt mit Gottes Gerechtigkeit. Und was ist jetzt der Preis für uns, die wir Jesus nachfolgen? Wie sieht das dann aus? Das sieht so aus, durch die Gerechtigkeit Gottes begnadigt Und von der Wiederherstellung Gottes infiziert investieren wir uns, dass diese Gerechtigkeit, diese Liebe in diese Welt kommt für andere. Und am besten fangen wir heute an und in der kommenden Woche. Wie ist das denn in den Beziehungen, in denen wir stehen? In unseren Arbeitsfeldern, unseren Familien, in unseren Ehen, Nachbarschaften, Freundschaften, Feindschaften? Wie ist das mit unserem Recht, auf das wir vielleicht pochen, wo wir aufrechnen und vergleichen, zurückhalten und mauern, abwarten, mit dem Fürchten und Lauern, dass wir bloß nicht zu kurz kommen oder unsere Umarmung ausgenutzt werden könnte? Wollen wir auf menschliche Gerechtigkeit setzen oder Jesus nachfolgen und auf Gottes Gerechtigkeit setzen, dass uns auf diesem Weg am Ende alles dazugegeben wird? Ja, aber wer soll denn nun den ersten Schritt machen? Der, der im Recht ist? Ja, wer ist denn nun im Recht? Da kann man sich ja so lange streiten, dass man nie dazu kommt, einen ersten Schritt zu machen. Jesus würde vermutlich sagen, na, den ersten Schritt machst doch am besten du. Du, der du schon von meiner Liebe profitiert hast. Den ersten Schritt machst doch am besten du, der du schon etwas, ein ganz bisschen ergriffen hast von meiner Liebe und begriffen hast. Na, den ersten Schritt machst am besten du, der du dich gerne entscheiden möchtest, mir nachzufolgen. Den ersten Schritt machst am besten du, der du schon ein bisschen an meiner Liebe gewachsen bist. Im Zweifelsfall macht einfach der Reifere den ersten Schritt, ist doch klar. Und einfach auch immer wieder. Und wie oft? Na, ich würde vorschlagen, 7 mal 70 Mal, damit können wir ja schon anfangen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Kein lauer Lachs, lieber lebendiger Lachs als toter, ist Jesus uns doch zu radikal, fordert uns das doch zu sehr raus in unseren Beziehungen? Gottes Gerechtigkeit ist der unbedingte Wille zur Umarmung. Wie wir merken, ist Nachfolge nichts für laue Lachse. Ohne die Radikalität der Liebe gibt es keine echte Nachfolge. Ohne den unbedingten Willen zur Umarmung existiert auch gar keine Nachfolge. Ohne Vertrauen in Gottes wiederherstellende Möglichkeiten und seine Möglichkeiten zu heilen, wird Nachfolge gar nicht stattfinden. Ohne Demut auf den anderen zuzugehen, gelingt auch keine Nachfolge. Und ohne das Vermögen, den eigenen Anteil bei sich auch zu sehen und zu formulieren, gibt es keine Nachfolge. Wie gut haben wir es bisher denn in unserem Leben gelernt, auf unseren Partner, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Kollegen, auf wen auch immer zuzugehen und zu sagen, vergib mir bitte. Wenn wir gerade mal ein Tut mir leid nuscheln können oder so ein Tut mir leid hinklatschen und uns gleich im nächsten Satz rechtfertigen, dass wir eigentlich im Recht sind und bloß reagiert haben und das noch zu Recht, dann sind wir vielleicht auf irgendeiner Spur, aber nicht hinter Jesus her. Egal was passiert, wir müssen immer wissen, für unsere Reaktionen sind alleine und nur wir verantwortlich. Wie ist das nun in unseren Beziehungen? Schaffen wir es, hilfreiche, offene Gespräche zu führen, um Umarmung wiederherzustellen? Ist das unser Ziel? Und gehen wir auf dieses Ziel zu? Im Urlaub haben mein Mann und ich ein Ehebuch über Liebe und Respekt gelesen. Und da geht es im Kern eigentlich um Epheser 5. Epheser 5 ist ein Brief im Neuen Testament. Und in dem Kapitel werden so Anweisungen für Männer und Frauen gegeben und interessanterweise eben genau die Anweisungen für das Geschlecht, was dem Geschlecht eben schwerer fällt als dem anderen. Und die Autoren bringen einem sehr gut nahe, dass die Beachtung dieser paar Verse eigentlich eine entscheidende Weichenstellung ist für entweder den Segenskreis einer Ehe oder den Teufelskreis eines Ehewahnsinns. Und deshalb helfen sie sich als Ehepaar und verstehen die Wechselwirkung, die sie aufeinander haben. Und sie suchen auch die negativen Auslöser bei sich selbst zu sehen. Und dann ist das so eine Art Beispiel, wenn der Ehemann von sich, also wenn der Ehemann von seiner Ehefrau durch ihre Worte nicht wertgeschätzt wurde oder sich zumindest so fühlt und vielleicht sogar herabgesetzt fühlt, dann sagt er das offen. Er sagt, ich fühle mich von dem, was du sagst, herabgesetzt. Aber dann ist nicht Punkt, sondern Er versteht die Wechselwirkung und fragt gleich nach, hast du dich von mir etwa nicht geliebt gefühlt? Und dann kann die Ehefrau sagen, stimmt, ich habe mich von dir nicht geliebt gefühlt, aber dass ich dann so rumgeschimpft und dich gemaßregelt habe, das war nicht in Ordnung, vergib mir bitte. Und wenn die Ehefrau sich von ihrem Mann nicht geliebt fühlt, dann sagt sie das offen, ich fühle mich so, wie du gerade zu mir bist, gar nicht wahrgenommen, nicht geliebt.